Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit dem Prisma-Magazin.
Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen. In der heutigen Prisma-Sendung richten wir unsere Blicke bzw. unsere Ohren auf zwei ökumenische Veranstaltungen in Deutschland, wo sich einerseits im Augenblick die christlichen Kirchenoberhäupter in Wittenberg zusammentreffen und andererseits im kommenden Mai christliche Bewegungen in Stuttgart über Europa sprechen werden. Wir schauen auch nach Bosnien-Herzegowina hin, wo junge Priester einen runden Ball hinterherrennen, und dann blicken wir nach Ostdeutschland, wo junge Menschen hingegen hinter Hakenkreuze herrennen. Durch die Sendung führt sie Mario Galgano. Hören Sie aber zunächst die aktuellsten Nachrichten mit Birgit Pottler.
Papst Benedikt XVI. Hat vor Manipulation und Verzerrung der Medizin gewarnt. Ärztliches Handeln müsse den Menschen über die Scheinwerte Effizienz, Produktivität und Autonomie der modernen Gesellschaft stellen, so Benedikt XVI. In einer Botschaft an einen Medizinkongress in Rom. Es sei ein Irrtum, das Personsein an die Fähigkeit zu knüpfen, den eigenen Willen zu artikulieren. Unter dieser Vorbedingung hätte die Welt keinen Platz für den Schwachen, nicht für das ungeborene Leben und auch nicht für den Sterbenden. Kreuzzüge bringen nichts. Mit diesen Worten warnt der Vizepräsident der italienischen Bischofskonferenz Alessandro Plotti vor einem Konflikt zwischen Kirche und Gesellschaft. Das Klima sei gefährlich, so der Erzbischof von Pisa in einem Interview mit der Tageszeitung La Repubblica anlässlich der aktuellen Diskussion zu alternativen Partnerschaften. Beim Thema Ehe und Familie habe die Kirche eine große Erziehungsaufgabe zu leisten. Mit Kreuzzügen komme sie nicht weiter. Die Vatikanzeitung Osservatore Romano schrieb unterdessen auf ihrer Titelseite: Über das Thema Familie hat die Kirche die Pflicht zu sprechen. Wer will, hört zu. Es existiere eine Wahrheit über Ehe und Familie, von der die Kirche nicht schweigen werde. Die Gläubigen seien dazu aufgerufen, diese Wahrheit zu schützen und sie in ihrem Leben zu bezeugen. Der Kommandant der Schweizer Garde, Elmar Mäder, dementiert. Laut Schweizer Boulevardzeitung Blick seien für Mäder Auslandschweizer keine richtigen Schweizer. Gegenüber der katholischen Agentur KIPA sagte Mäder jedoch, von Auslandschweizern habe ich nichts gesagt. Hintergrund ist der Konflikt über einen in der Nähe von Rom aufgewachsenen Schweizer, der nicht in die Garde aufgenommen wurde. Der 21-Jährige erfülle die inhaltlichen Anforderungskriterien nicht, erklärte Mäder. Die Suche nach Stasi-Akten in der polnischen Kirche geht weiter. Nun sind Akten aufgetaucht, in denen der Vorsitzende der polnischen Bischofskonferenz, Erzbischof Josef Michalik, als Spitzel geführt wird. Nach eigenen Angaben geschah das ohne sein Wissen.
Das waren die Tagesmeldungen. Man sagt ja, alle Wege führen nach Rom. Doch derjenige der Ökumene führt im Augenblick nach Wittenberg, und da richten wir unsere Blicke hin, wo etwa 150 hochrangige Vertreter aus fast allen Kirchen Europas sich in diesen Tagen versammeln, um gemeinsam die dritte Etappe der dritten europäischen ökumenischen Versammlung durchzuführen. Während 4 Tagen beschäftigen sich die Delegierten aus evangelischen, römisch-katholischen, orthodoxen und anglikanischen Kirchen Europas mit aktuellen Themen wie Säkularisierung, ökumenische Hoffnungen, Visionen für Europa und Gewalt. Hauptveranstalter dieser dritten europäischen ökumenischen Versammlung sind die Konferenz Europäischer Kirchen, kurz KEK, und der Rat der Europäischen Bischofskonferenzen, kurz CCEE. Durch die 4 Etappen hindurch versuchen diese beiden Gremien eine Art symbolische Pilgerreise zu führen. Zur Erinnerung, die erste Etappe fand Ende Januar 2006 in Rom statt. Die zweite Etappe bestand aus einer Reihe von Treffen auf nationaler und regionaler Ebene. Und nun die dritte Etappe in der Lutherstadt Wittenberg. Die 4. und letzte Etappe bildet den Höhepunkt und wird vom 4. bis 9. September 2007 in der rumänischen Stadt Sibiu, auf Deutsch Hermannstadt, stattfinden. Aber zurück nach Wittenberg. Die Verse aus dem Matthäusevangelium wurden zu Beginn des Treffens am vergangenen Donnerstag zeitgleich in 3 Sprachen vorgelesen. Steht auf und fürchtet euch nicht, mischt sich mit dem englischen Rise and have no fear und dem italienischen Alzatevi non abbiate paura. Besser als mit dieser polyglotten Ermutigung, die in der Wittenberger Stadtkirche erklang, kann man das Ziel der Europäischen Ökumenischen Versammlung nicht umschreiben. Einheit in der Vielfalt wollen die Teilnehmer aus 30 Nationen demonstrieren. Die Leiterin der Europaabteilung der Evangelischen Kirche in Deutschland, Antje Heider-Rottwilm, erklärt, warum es diese europaweite ökumenische Versammlung überhaupt gibt.
Ja, wir denken, dass wir als Kirchen in Europa deutlich machen müssen, wie wichtig uns die Zusammenarbeit untereinander ist, dass das möglich ist, dass Menschen in so verschiedenen Kirchen mit so verschiedenen Traditionen trotzdem ihren eigenen gemeinsamen Glauben zum Ausdruck bringen wollen. Und wir meinen, dass wir Verantwortung für die Fragen und Herausforderungen mit übernehmen müssen, vor denen die Menschen in Europa stehen.
Auch für den katholischen Bischof im norwegischen Trondheim, Georg Müller, ist die Zusammenkunft in Wittenberg ein besonderer Weg.
Man erlebt das also auch sehr stark als Weg. Es sind ja, bis auf wenige Ausnahmen, dieselben Personen, die sich wieder treffen in einem anderen Zusammenhang, die sich zum Teil auch kennen, und das ist eine Voraussetzung für die Ökumene.
Das Treffen der Kirchenvertreter möchte auch konkrete Resultate vorweisen. Und in der Lutherstadt Wittenberg
wird reflektiert über den Weg, den die Kirchen bis jetzt zurückgelegt haben. Also das, was geschehen ist zwischen Rom und Wittenberg, um das mal so zu sagen, so eine Art Bilanz zu machen. Da sind sehr viele Erfahrungen gemacht worden bis jetzt. Inhaltlich eigentlich nicht so viel Neues, aber was an Begegnungen stattgefunden hat, ist bemerkenswert und wird auch helfen für Sibiu, aber auch darüber hinaus, dass die Kirchen wirklich zusammenfinden und auch ein gemeinsames Zeugnis für Europa abgeben können. Also die Reformierten oder die Lutheraner sind natürlich im Mittelpunkt, das ist ja ganz klar, aber die Orthodoxen spielen auch eine aktive Rolle und stehe nicht am Rande, das kann man nicht sagen.
Deutschland ist ja auch das Heimatland des katholischen Kirchenoberhauptes Papst Benedikt XVI. Welche Bedeutung hat das für die Ökumene? Der katholische Bischof von Trondheim, Georg Müller, sagt:
Das ist ja sozusagen der Morgenschein einer vielleicht neuen Entwicklung. Aber das ist schon interessant, dass der Papst als Deutscher hier auch besondere Akzente setzen kann. Und das halt Deutschland hat ja aufgrund dieser Geschichte mit der Kirchenspaltung doch so eine besondere Herausforderung, für die Einheit zu arbeiten. Dazu ist es jetzt eigentlich eine einzigartige Gelegenheit. Und die Atmosphäre ist ja so, dass es einen Zusammenarbeitswillen zwischen den verschiedenen Kirchen gibt. Obwohl natürlich die Zukunft sich vielleicht anders entwickelt, als wir heute denken. Wir eben auf diesem Weg zu Sibiu sind wir auch viel zusammen in spirituellen Fragen, sodass eigentlich die spirituelle Ökumene sehr stark hervortritt.
Wir verschieben unseren Blick auf eine weitere ökumenische Veranstaltung, die ebenfalls in Deutschland stattfinden wird. Am 12. Mai 2007 findet die Veranstaltung Miteinander für Europa statt. Es sprechen Gründer und Verantwortliche von Bewegungen und Gemeinschaften sowie Persönlichkeiten aus Politik und Kirchen. In Rom fand heute eine Pressekonferenz darüber statt und Gabriele Weismann war für uns dabei.
Ziel der Veranstaltung ist es, die Erfahrungen des Miteinanders der Bewegungen und Gemeinschaften sowie die Auswirkungen ihrer Gaben in der Familie, in der Stadt, im Land und auf dem Kontinent den Menschen in Europa vorzustellen. Doch der Blick soll auch über Europa hinausgehen, wie Gerhard Bross, einer der Koordinatoren des Treffens, bei der heutigen Pressekonferenz in Rom erklärte.
Wir haben so eine Fülle von Begegnungen von unterschiedlichen geistlichen Gemeinschaften, ob in Deutschland oder international oder auch Südamerika. Wir haben gemerkt, dieser Impuls, der hat sich rasant ausgebreitet, und wir sind ja gerade dabei, eine kleine Dokumentation zusammenzustellen, wie vielfältig diese Begegnungen waren. Also der Impuls wurde aufgegriffen und wird vor Ort umgesetzt. So gibt es also nationale Miteinanderbewegungen, es gibt lokale Miteinanderbewegungen in vielen Städten Deutschlands, die sagen, okay, jetzt müssen wir auch auf der Basisebene zueinander finden und uns konkret vor Ort kennenlernen.
Beim ersten Kongress dieser Art am 6. und 7. Mai 2007 haben 2000 Verantwortliche von über 175 Bewegungen aus ganz Europa teilgenommen. Thomas Römer, Mitglied des Leitungskomitees von Miteinander für Europa, erinnert sich noch gut an diesen ersten Kongress und erklärt, warum gerade dieses Treffen ein besonderes war.
Also wir sind ja gerade hier im Garten von San Egidio und hier war mal ein ganz wesentlicher Moment, wie etwas entstanden ist, weil wir hier 2002 war das gewesen, zusammen waren nach einem größeren Ereignis, das wir in München miteinander hatten, zu einem Miteinander wie sonst, so wie wir unser Miteinander nennen, weil wir gespürt haben, es ist die Christen im Miteinander. Wie soll es sonst gehen, außer dass wir miteinander sind, gerade mitten in Europa. Und wir haben hier eine Entscheidung gefällt, dass wir weiter miteinander vorangehen wollen und auch als Christen uns einbringen wollen mit unseren Möglichkeiten und Fähigkeiten in Europa zu einer Gestaltung Europas, das eine Perspektive hat für die ganze Welt. Was sehr spannend ist, dass wir das Miteinander plötzlich erleben, es ist nicht nur die christlichen Traditionen sind unterschieden, sondern dass natürlich Europa ein unheimlich interessanter Kontinent ist in den konkreten Erfahrungen.
Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mögen Sie Fußball? Dann richten wir unser Augenmerk auf Bosnien-Herzegowina. Im Balkanstaat wurde am Dienstag und Mittwoch die dritte europäische Hallenfußballmeisterschaft der Priester ausgetragen. Sie haben es richtig gehört. Junge Priester, um die 30 Jahre jung, sprangen in den Sporthallen von Sarajevo hinter dem Ball her und versuchten, möglichst viele Tore zu schießen bzw. gegnerische Tore zu verhindern. Veranstalter des Turniers waren die bosnische Erzdiözese und der Franziskanerorden Bosna Srebrena. Schlusssieger waren nicht die Titelverteidiger und Topfavoriten aus Kroatien, sondern überraschenderweise Polen. Der Generalsekretär der bosnischen Bischofskonferenz und Fußballfan Bischof Ivo Tomasevic kommentiert für uns die Schlussspiele.
Am Schluss hat Polen gewonnen mit ziemlich viel Glück. Die kamen in letzter Sekunde, und das ist buchstäblich in letzter Sekunde, Bosnien-Herzegowina gewonnen 1-0. Das war 0-0. Ich glaube, obwohl ich für Bosnien-Herzegowina bin, dass Bosnien war so spielerisch besser, aber es braucht ein bisschen Glück und die haben dann auch Elfmeterschießen Kroatien im Finale gewonnen und so haben die erstes Mal dieses Turnier gewonnen und es ist normalerweise, dass in Polen nächstes Mal oder nächstes Jahr dieses Championat stattfinden wird.
Das Turnier diene nicht nur dem besseren Kennenlernen der Priester untereinander, sondern zeige auch, dass die Priester eine evangelikale Botschaft durch den Sport vermitteln können.
Dieses Vorschlag kam von katholischen Priestern aus Bosnien, die in Österreich tätig sind. Und die haben das vorgeschlagen und in Österreich vor 2 Jahren begonnen und es waren die katholischen Priester aus 7 Ländern und es war dann gesagt, ja, nächstes Mal wird organisieren, wer der Gewinner ist und Kroatien ist ja gewonnen und die haben das voriges Jahr in Zagreb organisiert. Weil Kroatien wieder mal gewinnen hat, dann haben wir die Organisation für dieses Jahr übernommen. Wir waren Dritte. Die Polen hatten ein bisschen Angst, so etwas zu organisieren. Und wir hatten das übernommen. Ich hoffe nächstes Mal, dass auch die Mannschaft aus Deutschland, aus England und noch aus einigen Ländern teilnehmen wird. Ich habe mal gedacht, auch über Vatikan.
Doch der Vatikan hat ja bekanntlich keine eigene Nationalmannschaft. Nun denn, der Generalsekretär der bosnischen Bischofskonferenz, Ivo Tomasevic, freut sich über die gelungene Durchführung des Fußball-Events.
Ich glaube, dass wir mal geschafft haben, das gut zu organisieren, ein gutes Klima auch in Medien und bei den Leuten hier in Sarajevo zu schaffen. Wir sind dankbar am Fußballbund von Bosnien-Herzegowina, wir sind dankbar auch an die Stadt Sarajevo und besonders an den Leuten aus Medien und besonders unseren Erzbischof Kardinal Pulic und auch den Franziskaner Superior, die das unterstützt haben und es war ein gutes Treffen, wo etwa 1000 Leute zugeschaut haben, die Medien haben Berichte gemacht und es war eine schöne, gute Atmosphäre, wo wir ein schönes Gesicht von Bosnien-Herzegowina, von den Leuten, die Bosnien-Herzegowina leben, zeigen wollten und auch in uns etwas Gutes zu bewegen, dass wir viel Gutes machen können, was uns wirklich Enthusiasmus gibt.
Fußball bildet auch den Rahmen für unseren nächsten Beitrag, diesmal aber mit einer weniger erfreulichen Bestimmung. 60 Fußballspiele wurden in Sachsen für das Wochenende abgesagt. Der Grund für die Absage ist nicht der gespielte Fußball. Es handelt sich um ein Phänomen, das es in dieser Form mittlerweile in allen europäischen Fußballligen gibt und meist mit dem aus dem Indischen entlehnten englischen Begriff Hooligans umschrieben wird. Mit der Aussetzung der Fußballspiele setzt der Präsident des deutschen Fußballs ein deutliches Signal im Kampf gegen Randale in Stadien. Was ist der Hintergrund für diesen Schritt? Nun, Internetaufrufe in der rechtsradikalen Szene haben in den vergangenen Tagen zum Nachahmen der Gewaltszenen aufgerufen, die sich nach dem Fußballspiel Catania-Palermo in Italien abgespielt hatten. Da fragt man sich, was los sei in Ostdeutschland. Nicht nur in Ostdeutschland, sagt Bischof Joachim Reinhold aus Dresden. Hier haben wir es mit einem umfassenderen Problem zu tun.
Die ganze europäische Jugend ist relativ allein mit ihren manchmal sehr bedrängenden Problemen. Und dann kommen Situationen, in denen die tatsächlich einsam sind, um sich schlagen. Da werden politische Anlässe genutzt oder eben auch sportliche. Man will einfach die angesammelte Wut aus sich herausprügeln.
Bischof Reinhold will das Problem in seiner Diözese offensiv angehen. Hier ist Soforthilfe gefragt, da hat er auch schon einige Ideen.
Wir werden immer mehr die Projekte Jugendkirche hier im Osten entwickeln. Ich habe sehr große Bereitschaft bei einigen Vereinen gefunden. Ich denke, das könnte sehr wirksam sein, wenn man jungen Menschen zeigt, dass das Leben wieder Sinn macht, dass man eine klare Zielstellung hat, dass man weiß, woher man kommt und wohin man geht. Die Botschaft ist natürlich gerade, schenkt euch die Liebe, die euch Gott nahe bringt, oder noch besser, lasst euch die Liebe Gottes schenken und ihr werdet glücklich. Und Glück ist das Fundament für eine gute Familie.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Glauben tut gut. Religiöser Glaube, der auf einer tiefen und in Freiheit vollzogenen Beziehung zu Gott und den Mitmenschen basiert, kann sehr positive Auswirkungen auf den Heilungsprozess haben. Das war der Tenor eines interreligiösen Projekttages, den die Krankenhausseelsorge am Wiener Krankenhaus AKH am vergangenen Mittwoch veranstaltete. Anlass des Projekttages im AKH, der unter der provokanten Frage «Macht Religion krank?» stand, war der Welttag der Kranken. Dieser Welttag hat die katholische Kirche am 11. Februar begangen. Der Klagenfurter Theologe und Psychotherapeut Erich Lehner verwies auf zahlreiche wissenschaftliche Studien, die einen vorsichtig positiven Zusammenhang zwischen Religiosität und Bewältigung einer Krankheit belegten. Allerdings könnten religiöse Fehlformen wie negative Gottesbilder oder aufgezwungene Vorstellungen auch negative Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf haben. Weil es aber jedenfalls unbestritten sei, dass Religion und Spiritualität im direkten Zusammenhang zu Gesundheit und Heilungsprozessen stehen, müsse das öffentliche Gesundheitswesen die Erfüllung der spirituellen Bedürfnisse der Patienten ermöglichen, so Lehner. Der Leiter des katholischen Seelsorgeteams im AKH, Franz Fock, bestätigt Lehners Befund. Die Erfahrung zeige immer wieder, dass es einen Zusammenhang zwischen dem eigenen Gottesbild und dem Heilungsverlauf gibt.
Ist es ein positives Gottesbild, wo der Bezug zu einem liebenden Gott hergestellt wird, oder ist es ein Gottesbild, wo der strafende Gott im Vordergrund steht? Und das prägt natürlich das Denken und letztlich auch das Leben der Menschen sehr, sehr stark. Und darum ist es uns ein Anliegen, natürlich den liebenden Gott, der, auf den ich mich verlassen kann, der jederzeit für mich da ist, den Menschen in der Begleitung zu kommunizieren.
Krankheiten seien immer Krisensituationen, auf die kaum jemand vorbereitet sei. Halt und Orientierung in solch schwierigen Zeiten biete bei vielen dann die Religion. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hörten das Prisma-Magazin. Am Mikrofon verabschiedet sich Mario Galgano. Ich wünsche Ihnen ein schönes und gesegnetes Wochenende. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.